Nintendo hat getwittert, seit morgen am 27. März um 15 Uhr bei einem Nintendo Direct Livestream dabei, der bei einer Länge von etwa 30 Minuten Infos zu kommenden Spielen für Nintendo Switch präsentiert. Es wird keine Neuigkeiten zu Nintendo Switch 2 geben.
Aber das halt, da wird ja nicht lange auf Sie warten lassen.
Wir bleiben unserer Tradition treu. Immer so ein, zwei Tage, nachdem wir aufnehmen, kommt ein Nintendo Direct, auch in diesem Fall.
Wie immer. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich? Also ich hatte fest damit gerechnet, dass es Cross-Gen-Games gibt. Heißt das, es gibt keine? Weil wenn sie morgen irgendwas, also wenn morgen da was kommt, was nur für Switch ist, schließt das ja fast aus, dass das auch für die Switch 2 kommt, oder?
Ja, muss ja nicht. Die können ja morgen, weiß ich nicht, Mario Kart 9 jetzt, ne, auf Switch ankündigen und dann können die ja in einer Woche sagen so, und hier ist die verbesserte Switch 2 Variante. Keine Ahnung.
Glaube ich nicht. Also dieses Highlight lassen sich für die Switch 2 Präsentation, glaube ich. Es kommen diese typischen Sommergames. Paper Mario kommt da immer, Smash Tennis und sowas. Die haben immer noch ein, zwei Games im Juni, Juli, August sowas, plus ein bisschen Third Party. Ich glaube, das wird eher was Gedämpftes. Die werden da nichts... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da krasse Sachen zeigen. B-Ware oder Remakes, nochmal ein Zelda.
Ich hoffe auf Metroid Prime 2 und 3 vielleicht, so kurz nochmal vor Metroid Prime 4. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Viele hoffen ja wieder auf Twilight Princess HD und Wind Waker HD Collection vielleicht sogar mit zwei Spielen zusammen. Wer weiß, mal gucken. Es wird ja wieder ein neues Donkey Kong gerüchtelt und so, dann eben in 3D und so. Ob die das nochmal für Switch bringen, glaube ich eher weniger. Mal schauen. Also ich bin halt nur ein bisschen irritiert, weil die beiden Directs so nah beieinander liegen. Also wir reden hier von 6 Tagen. Ne? Die erste und die zweite, das ist sehr untypisch für Nintendo. Ja. Ich habe heute ein Gerücht gelesen, das wohl besagt, dass die Switch 1 Direct so spät ist, weil Nintendo unbedingt auf ein Spiel gewartet hat, was die eben in einem guten Stadium zeigen können in dieser Direct morgen. Mhm. Was aber kein Nintendo-Spiel ist, aber als ein wenig kontrovers aufgenommen werden könnte morgen.
Inwiefern kontrovers? Mad World.
Keine Ahnung. Mad World 2.
Also es ist ja so, vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung. Ihr hört es gerade im Podcast. Zu einem Zeitpunkt, wo die Direct natürlich schon gelaufen ist. Uns, wir haben jetzt den 26. Die Direct ist morgen. Wir werden zu Direct, weil wir wollten jetzt nicht nochmal die Aufnahme weiter verschieben und so. Deswegen haben wir uns gesagt, werden wir zu der Direct nochmal eine kleine Bonusfolge für Patreon aufnehmen. Da werden Andi und ich nochmal ein bisschen nochmal so schnacken, was wir da gesehen haben, wie es uns gefallen hat. Also wenn ihr da Interesse habt, über die frischen Eindrücke und ihr nicht warten könnt bis zur darauffolgenden Controller Poesie-Folge, dann müsst ihr aber auf Patreon mal vorbeischauen. Ja, deswegen ist es schwer zu spekulieren, wenn die alle schon wissen. Es ist auf jeden Fall, finde ich, auch sehr merkwürdig, weil entweder wird der Direct totaler Käse, weil nur irgendwelche aufgewärmten oder irgendwelche kleinen Indie-Spiele irgendwie nochmal gezeigt werden. Oder sie hauen Sachen raus, die eventuell eine Woche später nochmal gezeigt werden. Ich weiß selber nicht, es ist ganz, ganz merkwürdig und ich verstehe den Plan jetzt dahinter nicht so richtig.
Ich glaube, wie gesagt, nichts, was eine Woche später auf die Switch 2, was da man sehen wird, kommt. Vielleicht ein ganz kleiner Teaser am Schluss, dass sie sagen, Mario Kart 9 existiert, mehr dazu nächste Woche oder so.
Ja, ne?
Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte.
Ja, aber dann hätten die nicht getweetet, dass es definitiv keine Eindrücke und Neuigkeiten zur Switch 2.
Ja, aber zumindest so eine Einblendung, so hey, erhält dich auch für Switch 2, das ist ja glaube ich keine große Switch 2 News. So. Aber es ist ja auch so, die ganze Welt ist eher gespannt auf die Direct in nächster Woche als auf die Direct jetzt morgen, oder? Die jetzt recht zufällig kurzfristig angekündigt worden ist. Also ich glaube,
dann schaffen wir das Streams eventuell?
Weiß ich nicht, aber das Problem ist immer die Uhrzeit und Nintendo ist da immer sehr unmenschlich und will das immer um 15 Uhr.
Ja, aber wir könnten ja gegebenenfalls re-live drauf reagieren oder so.
Ja, das könnte man machen. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt man das denn, da halten wir euch noch auf dem Laufenden über diverse Kanäle.
Hat einer von euch im Kopf, wann die Switch 2 Direct ausgestrahlt wird? Um wie viel Uhr?
Das ist, glaube ich, noch gar nicht bekannt, meine ich. Das ist noch gar nicht bekannt. Ich glaube, die haben nur das Datum jetzt, oder?
Wenn jetzt nicht alles. Aber Matthias hat es ja gesagt, die haben immer frühe Termine zwischen 3 und 6 Uhr oder so.
Ja, das ist natürlich, eigentlich war das natürlich sarkastisch. Ne? Die meisten Leute haben da Zeit in Europa. Aber das Problem ist, wir sind da immer mit anderen Sachen beschäftigen können, das nicht so live streamen. Aber habt ihr die News, das heißt doch, hat das nicht Andi jetzt in die Chatgruppe geschickt? Es wurde von diversen Insidern geleakt, dass die Switch 2 in drei Phasen rauskommt. Jetzt, wer weiß da mehr, zufälligerweise von euch?
Ich habe nur den Screenshot
Okay, dann lese ich den mal vor, wenn das okay nicht ist. Das ist jetzt zum Beispiel von Wario64, haben aber mehrere vertrauenswürdige Quellen schon irgendwie auch ähnlich erfahren. Ich lese das mal vor. Insider Gaming Report: Switch 2 releasing in June, with a three-phase strategy approach for game releases. First, primarily first party at launch. Second phase, third party studio titles in October und November. Und third phase ist Games in Holiday Period. Bedeutet, die erste Welle sind halt First-Party-Spiele zum Launch, was natürlich auch komplett Sinn macht und auch mega geil ist. Darauf warten wir alle. Und in der zweiten Phase kommen dann schon ein paar Third-Party-Studio-Spiele, die entweder, das ist halt das Interessante, kommen sie exklusiv für die Switch 2 raus oder sind das einfach irgendwelche Ports, die schon teilweise auf PS5 oder so erschienen sind. Das ist alles eigentlich sehr spannend und die größte News ist eigentlich, dass es im Juni dann scheinbar schon losgehen soll, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden?
Ja, ganz genau. Ich habe das auch schon mehrfach gelesen. Da fiel aber auch teilweise nicht nur der Juni, sondern sogar der Mai, einen Monat nach der Direct, weil wohl die Produktionsstätten schon kräftig am Produzieren sind in China und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht. Also auf der einen Seite hat Nintendo ja diese Pre-Release-Events angekündigt, wo man ja in diversen Städten ja auch Switch 2 testen kann und das kollidiert dann damit. Auf der anderen Seite schließt das eine das andere nicht aus, glaube ich. Was halt total ungewöhnlich wäre, wenn die eine Konsole mitten im Sommer starten.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die im Sommerloch eine Konsole starten. Deswegen Mai klingt für mich da realistischer, ne? Dass man das da dann irgendwie noch reinballert und das da völlig abgreift. Und gibt es eigentlich im Mai irgendwelche großen Releases von anderen Publishern?
Gute Frage, müsste ich jetzt auch nachschauen.
Weil ich wüsste jetzt keine großen, was dafür sprechen würde, dass alle schon hinter verschlossenen Türen wissen, hey, wir halten uns ein bisschen zurück, da kommt die Switch 2. Und
vielleicht gehen sie GTA 6 erstmal aus dem Weg.
Und sie gehen GTA 6 aus dem Weg. Auch das muss man ja mal ganz klar sagen. GTA 6, gehe ich mal von aus, kommt Oktober, September. Und da kannst du, wenn du die Switch 2 dann raushaust, das wird auch wenn es nur minimal ist, ne? Und dann hast du wenigstens nach GTA 6, wie gesagt, nochmal die Möglichkeit mit First-Party-Titeln Richtung Weihnachten ein bisschen was abzugrasen.
Das steht ja in dem Drei-Phasen-Plan drin eigentlich genauso dann.
Genau, das wird ja genau passen. Vor GTA 6 mit First-Party, während GTA 6 packst du die Ports hin und danach haust du dann die Dings. Das macht am meisten Sinn auf jeden Fall, ja.
Also im Mai gibt es eigentlich nur zwei, sage ich mal, größere Releases. Das ist einmal Doom, The Dark Ages, was jetzt, glaube ich, für Nintendo Switch-Spieler oder Käufer völlig irrelevant ist, und Elden Ring Nightreign. Aber das ist jetzt auch, also, ne?
Das ist weiß ja, sorry, aber.
Ja, das ist aber für viele, ist immer noch eins der meistgewünschten Spiele auf Steam, tatsächlich. Elden Ring Nightreign.
Und, und Silk Song. Doom könnte so ein Spiel sein, was sogar zeitnah auf der Switch verfügbar sein könnte, weil Doom Eternal und das Doom 2016 gibt es ja auch für die Switch, ne?
Ja. Also Bethesda ist dann nicht so schade, sich mit Nintendo auseinanderzusetzen. Abwarten. Wird auf jeden Fall ganz spannend. Jetzt die nächsten Tage und Wochen für Gamer. Und ich, wie ist denn, also ich weiß nicht, ich will das nicht immer fragen, aber freut euch schon auf die Direct?
Ja.
Definitiv, ja.
Ich habe heute mit einem Kumpel geschrieben und er sagte so, hey, nächste Woche ist Direct, ich freue mich schon voll. Und ich dachte mir so, ach stimmt, das ist ja nächste Woche. Und ich war gar nicht so richtig darauf vorbereitet. Und ich merke eigentlich immer wieder so, ich denke mir so, cool, eine neue Konsole, habe ich schon Bock. Aber es ist einfach bei mir, ich bin jetzt so beschäftigt, dass ich gar nicht weiß, wann ich die mal wirklich dann benutzen werde und so, weißt du.
Ja. Naja. Es ist auch schon wieder, ich meine, die PS5 und die Xbox Series X, die fühlen sich noch irgendwie neu an, aber die sind schon 5 Jahre auf dem Markt.
5 Jahre? Stimmt. 5 Jahre. Das ist voll crazy. Das ist ja schon eigentlich eine Zeit für eine neue Konsole in manchen.
Das ist ein halbes Teenie-Leben, ne? Von 11 bis 16 quasi. Also, pui. Krass, ey.
Stimmt.
Zeit rennt.
Ja. Ich habe für die heutige Folge auch wieder ein paar News mitgebracht, aber es ist wirklich nicht viel passiert, das kann ich schon mal sagen. Es sind eher so ein paar kleine, interessante Side-Trivias, die ich ganz spannend fand. Die habe ich ein bisschen rausgeschrieben. Die erste Sache, man kann ja an der Stelle vielleicht Glückwunsch sagen in Richtung Ubisoft. Der Assassin's Creed Shadows Release, der war geglückt. Sie haben jetzt nach den ersten Tagen eine Spielerzahl vermeldet, wo allerdings nicht richtig klar ist, wie sie auf diese Spielerzahl kommen. Und zwar 2 Millionen Spieler.
Das ist das Gleiche, was wir bei Railguard hatten. Da hatten wir 1,5 Millionen und das war dann ja nachher dann auch ein Flop, deswegen.
Ja, das ist, weiß man nicht. Zumindest sind die Kritiken relativ solide. Es gibt Leute auch, die das richtig feiern und so. Wir werden heute noch mal ein bisschen darüber sprechen, weil der Andi da mal ein paar Stündchen drin versenkt hat. Da bin ich sehr gespannt, was seine Meinung ist. Aber so wie es ausschaut, sehr, sehr zufrieden. Die Japaner wiederum, die sind ehrlich gesagt etwas in Sorge. Es gab da nämlich ein, so ein Gespräch, ich weiß es nicht, im besten Regierungskreis, dass einige Sorge haben, dass jetzt durch Assassin's Creed Shadows der Massentourismus, der ja sowieso schon in Japan seit einigen Jahren vorherrscht, nochmal schlimmer ausfallen könnte, weil sie davon ausgehen, es gab da so einen Regierungssprecher, der Sorge ausgesprochen hat, es könnte ja sein, dass die Touristen jetzt zu unseren Schreinen kommen und die genauso zerstören wie und schänden wie in dem Spiel. Und deswegen haben sie Angst, dass, weil Assassin's Creed Shadows sich sehr viel Mühe gibt, um alles realistisch darzustellen. Und da hast du dann auch richtige Schreine, die auch wie immer bei Assassin's Creed, die man auch aus dem echten Leben kennt. Man kann quasi da wirklich so eine Sightseeing-Tour machen im Spiel. Und das, ja, davor fürchten sich die Japaner, dass jetzt die bösen Ausländer kommen, um deren Kultur zu schänden. Was sicherlich auch schon ein paar Mal passiert ist. Hat man ja schon mal gesehen. Ja,
weiß ich nicht. Da basiert auf einem Videospiel, als wenn Leute jetzt nach Los Angeles fahren und da mit ihren Autos alles kaputt machen, weil sie das in Los Santos bei GTA 5 gesehen haben. Weißt du, da würde ich jetzt auch sagen, also nein. Aber ich habe gelesen, also da waren so ein paar Regierungsleute richtig sauer, weil das so ein bisschen respektlos war, was zu Ubisoft da gemacht hat. Ne? Das ist ja auch das, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, dass man da moderne westliche Kultur einfach überlegt hat auf die japanische Tradition oder waren die nicht ganz so mit einverstanden. Bei den Zahlen, weiß ich nicht, würde ich noch warten. Wir brauchen zufriedenstellen, weiß ich nicht, aber jetzt auch kein totaler Flop. Die Frage ist natürlich, reicht das, um Ubisoft zu retten? Ne? Der Aktienkurs ist weiterhin im Keller. Ich glaube sogar nochmal runtergegangen seit dem Release. Muss man ganz kurz gucken.
Ja, leider ja.
Nochmal runtergegangen, also na wohl, geht jetzt wieder seit einer Woche. Aber nö. Seit Release 5%, was jetzt nicht viel ist, aber jetzt auch nicht dieses erhoffte, wow, wir retten uns. Ne? Abwarten. Also, keine Ahnung. Ne? Wir wissen alle, was passiert. Spiel verkauft sich gut, sagt man. 2 Wochen später heißt es dann, wir haben das Studio geschlossen, wir haben 500 Leute rausgeschmissen und Tencent kauft Ubisoft auf.
Ja, da müssen
Zahlen draußen sind, glaube ich, nochmal überreden. Also, du hast ja gesagt, das hat Andi vorhin auch gesagt, ja, Assassin's Creed ist normalerweise ein Konsolenspiel eher als ein PC-Spiel, würde ich mal sagen, die Reihe. Weil auf Steam war das jetzt zum Beispiel auch nochmal hinter einem Veilguard von seinen Concurrent Players, ne? 60.000 ja, Peak stimmt. oder so.
Ja.
Und das ist halt nichts gefühlt für so ein
AAA-Spiel. Aber der zweit erfolgreichste Launch der eigenen Reihe nach Valhalla. Was das für Zahlen, ich habe keine Ahnung, das ist, weiß man jetzt natürlich nicht.
Aber Valhalla war halt auch nicht Day One auf Steam oder so. Ich weiß es auch nicht.
Nee,
wie gesagt, wir sollten da warten, bevor man ich habe jetzt Angst zu sagen, so Ubisoft ist gerettet und dann haben wir wieder mal falsch gelegen oder so.
Nee, das
warten
nicht.
Wir einfach mal
das ab. Nicht. Aber ne? Es zeigt sich ja, also ich hab das Gefühl, dass Ubisoft selber sehr stolz ist. Es gab einen richtig langen Dankesbrief an die Fans, dass sie so zufrieden sind über die Reaktion und so. Also es scheint. Zumindest ist das meine eigene Wahrnehmung, dass Ubisoft selbst sehr zufrieden ist, dass sie, ob das jetzt am Ende was übrig bleibt, so mit Geld und sowas, das wird sowieso seine Umstrukturierungen haben. Also da wird jetzt auch Shadows nicht dran rütteln, gehe ich mal davon aus. Aber grundsätzlich können sie zufrieden sein mit dem Release und das ist ja schon mal gut. Ja.
Und was auch richtig cool ist, der Assassin's Creed Twitter-Kanal, Ex-Kanal, der rasiert da gerade so ein bisschen rum. Der hat zum Beispiel Elon Musk in seinen Schranken verwiesen und so. Und diese ganzen, die das diesen Fail von Assassin's Creed herbeibeschworen haben. Jetzt interagiert halt Assassin's Creed der offizielle Kanal mit denen und ja, schreibt relativ lustige Sachen dazu. Und bist du nicht der Typ, der seinen Path of Exile 2 Account, dessen Account hochgespielt wurde oder so eine Scherze? Und die Ray schon da die Leute mal so richtig derbe. Das ist ein bisschen witzig. Finde ich cool, dass sie das Game mitspielen. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Und ja, wir hoffen natürlich, dass Ubisoft da irgendwie gut rauskommt. Ist halt ein Stück Gaming-Kultur, ne? Ich bin aber auch sehr gespannt, wie das jetzt spielerisch abgeht. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gezockt. Aber Andi, wollen wir das jetzt machen oder wollen wir das nachher machen?
Machen wir es nachher. Ich weiß, dass das jetzt gerade passt, aber ich würde mich, wenn wir diese Sektion da machen, würde ich das gerne. Obwohl ich eigentlich auch nicht so viel gespielt habe. Eigentlich es gebührt die ganze Bühne Andi heute.
Ich habe auch bis auf Assassin's Creed gar nichts anderes gespielt.
Ja, dann können wir das ja auf. Okay, dann mach sonst News, wie du willst. Mach auch News oder so, wenn du noch News hast. Hau mal raus.
Ich habe, weil wir gerade über Studioschließungen gesprochen haben, es gibt einen auch wieder so einen merkwürdigen Side-Fact, der auch traurig ist, aber zeigt, wie es heutzutage läuft. Wir haben einmal drüber gesprochen vor einiger Zeit über Life is Strange Double Exposure. Das letzte Life is Strange Spiel mit Max Caulfield und wir haben nicht gewusst, hey, wie kam es eigentlich an? Ja. Es kam scheinbar nicht so gut an, dass letztendlich Deck 9, das Studio, ich habe den Namen jetzt nicht, ich glaube Engine Software oder so, geschlossen hat oder nicht geschlossen. Die haben eigentlich so gut wie alle Leute entlassen. Also das heißt Deck 9, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, hat das Spiel nicht selber entwickelt, sondern hat auch wieder ein Studio engagiert, die das für sie machen. Und dieses Studio ist sozusagen komplett leergefegt. Trotzdem hat Life is Strange Double Exposure einen Award gewonnen. Und zwar, glaube ich, für Best Impact irgendwie in der, weiß nicht, irgendwie sowas in der Richtung. Das Problem ist, es konnte ja keiner abholen. Es wurde quasi vergeben und es kam keiner quasi zur Verleihung, weil einfach keiner mehr für dieses Studio arbeitet. So funktioniert das in der heutigen Zeit. Ich glaube, nach der Verleihung haben dann noch ein paar Ex-Entwickler den Preis entgegengenommen, aber so läuft das mittlerweile. Das Ding wird einfach direkt zugemacht, wenn das nicht so den Erwartungen entspricht.
Bist du sicher? Weil ich lese hier, also wenn ich bei Wikipedia gucke, ist hier Deck 9 als Entwickler angegeben. Das muss ja, ist es ein internes Entwicklerstudio, Team intern irgendwie, weil es ist offiziell steht hier Developer Deck 9.
Schau mal, da steht noch dazu bei Wikipedia, oder hier Engine Software sind die Entwickler von dem Spiel. Zumindest
bei mir steht es jetzt nicht. Bei mir nicht, aber egal. Ich glaube dir einfach. Okay.
Okay. Gut. Dann, zu dem Thema kann ich jetzt nicht sagen. Dann gab es noch eine News zu God of War. Denn es kommt laut Jeff Grubb ein neues God of War. God of War hat grundsätzlich jetzt auch mal ein 20-jähriges Jubiläum gefeiert für den zweiten Teil, der damals auf der PlayStation 2 erschienen ist. Und es soll ein neues God of War im alten Griechenland kommen. Man weiß natürlich jetzt nicht mit wem, ob es ein junger Kratos oder eine komplett neue Side-Story. Man weiß auch gar nicht, was das für ein Genre sein wird, ob das jetzt einfach angelegt an die alten Teile ist oder ein ganz anderes Genre. Vielleicht ein 2D-Spiel oder sowas, aber God of War, nicht in der nordischen Mythologie, sondern zurück, Back to the Roots. Was sagt er dazu?
Geil. Also ich hab noch dazu gelesen, dass da so eine Warnung mit schwang, dass man sagt so, es wird halt eine Side-Story im griechischen Universum und man solle sich als God of War-Fan jetzt keine großen AAA-Produktionen erwarten. Das wird also so ein kleines Nebenprojekt wohl.
Also nicht von Santa Monica entwickelt.
Was auch immer das heißt.
Ja, komisch. Also erstmal habe ich auch gehört, dass es schon seit längerem eine Remaster-Collection geben soll, der ersten drei Games.
Die hätte ja gerüchteweise zum 20. kommen sollen,
genau. Ist sie nicht. Ne? Am 20. ist aber ein Trailer erschienen über God of War. Und ich dachte, als ich das gesehen habe, geil, da ist sie. Und dann war das so ein Ausrüstungsset für Ragnarok. Und ich dachte so, boah, Leute, wirklich, was für ein Troll, ey. Ich weiß nicht, ob das denn noch kommt. Wenn ich jetzt zum 20-Jährigen, warum, wann dann? Ne? Macht auf jeden Fall Sinn, diese Spiele nochmal zu präservieren auf modernen Plattformen. Ich finde ja, gerade der erste Teil ist ein absolutes Meisterwerk und 2 und 3 stehen dem ein wenig nach. Also gerade von der Inszenierung her, der Bombast ist einfach unfassbar geil in diesen Games. Side Story im alten Griechenland, ja, keine Ahnung, es ist schon sehr viel erzählt worden, ne? Ich könnte mir also eher vorstellen, dass es nicht mal was mit Kratos zu tun hat, ne?
Ja, oder halt, wie gesagt, die Vorgeschichte, bevor er wirklich dann zum Gott des Krieges wurde, ne? Also.
Ja, aber haben wir das nicht auch schon auf der PSP durchgekaut, alles?
Hatten wir schon alles.
Ja, haben wir das nicht alles schon auf der PSP mit sowas durchgespielt?
Wir hatten Chains of Olympus, Ghost of Sparta. Das waren ja beides Vorgeschichten, ne? Und wir hatten sogar Ascension, was ja auch quasi eine Art Nebengeschichte darstellte, ne? Also.
Ghost of Sparta spielt übrigens zwischen Teil 1 und 2, meine ich.
Ja, okay. Ja.
Irgendwie so. Aber man muss schon sagen, also mir ist letztens zum Beispiel wieder eingefallen, weil ich jetzt gerade so ein bisschen so, ich habe so eine Idee und ich will die jetzt gerade so ein bisschen verfeinern. Es gibt so Spiele, die sind ja wirklich, die gehören einer Reihe an, aber die werden nicht so als Reihe so ernst genommen. Batman Arkham Origins, God of War Ascension und so weiter. Also gerade diese Titel. Und die versauern ja auch auf diesen, die werden ja auch nie mitgenommen, ne? Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Collection angeboten wird, dann werden diese Spiele nie auch mit in diese Collection eingepackt. Dann heißt es immer, ja, alle God of War-Teile, aber Ascension wird zum Beispiel, darüber wird nie geredet. Oder bei Arkham war es ja genauso. Ja. Und
Ascension, Gears of War Judgment ist genau das Gleiche.
Ja, und bei, genau, Judgment von Gears of War meinst du jetzt genau.
Ja,
Bei Ascension zum Beispiel, das Problem ist, ich glaube, wenn du es heute rausbringen würdest, also wenn du es nicht damals rausgebracht hast, sondern heute, würde das ein viel interessanterer Titel werden, weil damals war es einfach more of the same und man war satt. Und heute ist das wieder so, hey, da stell dir vor, ein Spiel wie damals. Das ist einfach so, Spiele, die zum falschen Zeitpunkt erschienen sind. Das wäre eigentlich mal ein interessantes Thema. Vielleicht könnte man darüber reden. Mir fällt jetzt wirklich nur Ascensions ein, aber ja.
Das war 2013 wirklich so dieses Jahr, 12, 13, wo ganz viele dieser Games kamen. Du hast Gears of War Judgment, God of War Ascension, du hast es ja gerade gesagt, Batman Origins, so alle Großen, die jetzt gerade eine dicke Trilogie haben, haben einfach nochmal so ein Prequel oder sowas, so eine kleine Side-Story bekommen, um das nochmal krass auszuschlachten. Heute wären das wahrscheinlich alles DLCs oder Standalone-Add-ons gewesen oder so. Ne?
Ja, man muss dazu sagen, das war eine Zeit, wo die siebte Konsolengeneration ja so langsam zur Neige ging. 2014 kamen ja die neuen Konsolen und man wollte ein... 13 war es schon. Mhm. Und man wollte einfach nochmal was auf den alten Konsolen veröffentlichen, um sich so ein paar Fans mitzunehmen, ein paar Euros mitzunehmen. Ja, und es war dann alles more of the same. Ich habe Ascension damals gespielt zum Launch und selbst ich, der ja die alte God of War Formel total feiert, habe gesagt, boah, es war okay. So, ne?
Ja, du vergisst halt viel, weil die Highlights sich irgendwann mal so, ja, man kann ein Highlight nicht mit einem Highlight toppen, weil die sind alle dann irgendwie, ne, es verwässert das alles ein bisschen. Fand ich eigentlich auch total cool. Ich glaube, wenn du es heute nochmal spielst, wäre das ein ganz anderes Gefühl als jetzt, ja, wie gesagt, definitiv. Damals. Ja. Hat irgendeiner von euch Aktien in der Serie Painkiller?
Achso, generell im Spiel?
Leider nicht.
Nee, weil es um die Rede von hier People Can Fly's Painkiller, die Shooter-Serie.
Ich hab da mal eingespielt auf dem PC oder so, kann ich mich schon dran erinnern. Das sind ja Serious Sam-Klone gewesen.
Oh, das ist aber schon
ein bisschen blutiger.
Ja, doch, deutlich anders. Also ist halt ein reiner Shooter, also geht halt ordentlich zur Sache. Aber Painkiller ist schon weitaus ernster, blutiger.
So ja, aber so dieses Hordenprinzip, du kommst in große Arenen, tausende Gegner stößen, das meinte ich. Vom Spielprinzip ist es schon Serious Sam sehr
ähnlich. Ja, Spielprinzip, genau. Aber zum Beispiel Painkiller zeichnete sich auch vor allen Dingen durch so immens riesige Gegner, also wirklich so monumental große Kolosse und sowas. Es war schon eigentlich eine geile Reihe und die wird wiederkommen. Saber Interactive scheint da jetzt, also hat schon ein neues Spiel angeteased, was jetzt dann bald kommen wird. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht hat der Andi so ein bisschen noch so, gut, du bist ja nicht so PC-Spieler, aber ich dachte, kam Painkiller mal für die Konsole raus? Irgendein also, Teil?
Ja, natürlich. Zwei Stück. Es gab eins für die Xbox Classic und es gab eins für die Xbox 360. Ah, und im Rahmen der Ankündigung habe ich jetzt vor ein paar Tagen sogar ein bisschen in den 360-Teil reingespielt.
Der ist super, super teuer in der europäischen Version für die PS3. Da muss man richtig Asche für brechen. Also das ist physisch gar nicht mal so leicht zu bekommen.
Ja, also der ist halt, ne, wie die Spiele der siebten Generation so waren, der ist ein bisschen grau und ein bisschen braun und ein bisschen dunkel, aber spielt sich halt tatsächlich so ein bisschen wie Serious Sam. Du kommst in so eine Umgebung rein, dann hast du eine Horde von Gegnern, die auf dich zustürmen, ne? Und dann hast du auch hier und da so einen riesigen Endgegner oder so, den du bezwingen musst, und dann geht's eben weiter in das nächste Level. Dazwischen kannst du dir irgendwie deine Punkte in irgendwelche neuen Wummen investieren oder so. Also es ist sehr arcadey, ne? Aber ich glaube, das ist das, was viele Painkiller-Fans ja auch mögen. Und das, was ich jetzt im Trailer zum neuen Teil gesehen habe, sah eigentlich genau danach aus, nur eben in schicker Grafik, und erinnerte mich so ein bisschen an Doom.
Ja, ein bisschen, ne? Was mir einfällt, eine weitere Ankündigung, aber ich glaube, die ist nicht sehr überraschend, ist, dass es einen neuen dritten Teil von Space Marines geben wird. Zweite Teil war ja erfolgreich genug, dass man sagte, okay, da kommt, schieben wir direkt mal einen zweiten Teil, dritten Teil hinterher.
Das finde ich passt, sehr, ne? Schön.
Finde ich auch jetzt eigentlich
ganz gut. Auch ganz schön finde und an der Stelle erwähnen möchte, wir haben letztes Mal über das neue Spiel von Mercury Steam gesprochen, was ja jetzt im Mai erscheint. Mhm. Und da haben sie jetzt die Tage geschrieben, dass es eine physische Variante geben wird.
Yay. Blades,
hieß es, ne? Ja, irgendwie Blades, ja, irgendwie sowas. Blades,
das irgendwas. Finde ich cool. Also da wird das definitiv auf CD gekauft.
Wann kommt das? Im Mai?
22.05.
Alter, sind die nicht ganz sauber? Das ist ja jetzt schon.
Oh, das wird von 505 Games gepublished. Vielleicht kriegen wir da
einen Kurs oder sowas.
Cool.
Könnte ich mal nachfragen. Die sind uns ja wohlwollend gesinnt.
Ja.
Sehr gut. Dann habe ich noch zwei Sachen. Einmal, ich weiß nicht, ob ihr wusstet das wahrscheinlich, das ursprüngliche Until Dawn Spiel, was ihr auf der PlayStation 4 gespielt habt und was ja auch remastered worden ist, das kennen wir alle. Das war ja aber nie der Gedanke hinter Until Dawn. Until Dawn sollte vorher für die PlayStation Move herauskommen. Ja. So ein klassisches Move-Game, First Person, aber trotzdem die gleiche Geschichte, auch die gleichen Set-Pieces, auch teilweise gleiche Charaktere. Und jetzt ist dieses ganze Spiel, was damals entwickelt worden ist, 16 Kapitel, einfach auf YouTube veröffentlicht worden. Du kannst diesen Prototyp einfach angucken, was super spannend ist. Ich meine, dass ich damals zur Gamescom das Spiel, ich war leider nicht in der Präsentation, aber eine Kollegin von mir hat sich die Präsentation angeguckt und hat gesagt, es ist ein cooles Spiel, aber typisch Move, ne, dass du halt irgendwie so Fuchtelsachen machen musstest und was dann letztendlich dann nichts daraus geworden ist. Und dieses Spiel mal zu sehen und vor allen Dingen die Ähnlichkeiten zu sehen, ganz ehrlich, ich hätte Bock auf dieses Spiel. Ich würde mich wirklich freuen, wenn sie dieses Spiel einfach so nehmen und veröffentlichen. Dann lieber als das Remaster. Mit dem Move.
Also eigentlich ist es ja eine Steilvorlage gewesen für VR, ne? Für PSVR, irgendwie
zwei, drei
Jahre später, dass man da keine Version gemacht hat. Man hat ja dieses Spin-off gemacht, wie hieß das? Blood in? Nee. Dieser
Rage. Ja. Oh, wie heißt der nochmal? Ja? Until Dawn? Weiß ich jetzt gerade nicht.
Aber das hätte sich da ja wirklich angeboten, da einfach eine VR, dass man das nicht gemacht hat, oder gibt's das? Nee, ne?
Nee, das gibt's nicht.
Das sieht ja auch absolut aus wie ein VR-Game, muss man ja sagen, mit der Taschenlampe und so.
Also. Auch super atmosphärisch eigentlich, also das wäre schon eigentlich ganz cool gewesen. Ja.
Für die PS3-Verhältnisse sieht das sehr gut aus, muss man ganz ehrlich sagen.
Mhm. Ja. Geiles Ding. Und letzte Sache, nur eine Kleinigkeit, die ich auch interessant fand. Erinnert ihr euch noch an das Nemesis-System der Herr-der-Ringe-Spiele?
Yes. Mhm.
Das war das System, nochmal kurz zur Erfrischung oder Auffrischung, dass sich die Orks, Generäle sich an dich erinnern können, dass die Narben von den Kämpfen weiterhin tragen und dass es da so ein richtiges System dahinter gab. Und jetzt haben ehemalige Warner Bros. Entwickler einfach mal erklärt, warum eigentlich dieses System so relevant war für Warner Bros., weil der Gedanke war, damals war schon Warner Bros. Richtig sauer darauf, wie Videospiele quasi einfach einmal durchgespielt werden und weiterverkauft werden und sie dadurch nichts mitverdienen. Deswegen wurden ja immer viele Sachen dann versucht mit Multiplayer und so weiter. Und dann haben sie sich gedacht, wir machen ein eigenes System, das am Ende dazu führt, dass die Leute länger am Ball bleiben, und haben dieses Nemesis-System entwickelt, was ja auch immer noch das Patent bei Warner Bros. Liegt. Aber keiner mehr, und das sollte auch bei Wonder Woman übrigens eingesetzt werden, dass diese Methode, also dieses Nemesis-System, dafür sorgt, dass Leute länger Herr der Ringe spielen und dadurch weniger ihr Spiel verkaufen. Habt ihr die Herr der Ringe-Spiele damals gespielt, diese Mordor Schatten und Mordor, ich weiß nicht, wie das noch andere Spiel nochmal heißt? Würdet ihr sagen, dass oder hat euch das so beeindruckt, dass ihr dann letztendlich gesagt habt, boah, da habe ich aber lange dran gesessen in dem Spiel, nur wegen diesem System?
Mich hat das so beeindruckt, dass ich nur den ersten Teil gespielt habe.
Dito, ich habe auch den ersten gespielt, den fand ich aber auch richtig cool. Aber jetzt war nie das Nemesis-System das, was mich so gereizt hat, sondern diese Mischung aus dem Batman-Arkham-Kampfsystem und dem Assassin's Creed-Parkour quasi. Das war ja schon eher ja, die Mischung.
Ganz genau.
Was, und das hat Spaß gemacht. Ich fand den richtig gut, den ersten.
Der zweite, warum habt ihr den zweiten nie gespielt dann?
Der kam in so eine Zeit raus, wo viel los war einfach. Einfach nicht geschafft, hatte ich das Gefühl. Es war 2017 und 2017 weißt du, was alles rauskam. Horizon Zero Dawn, Nier Automata, Persona 5 und so weiter und so fort. Also da war einfach viel los und es hat sich dann einfach nie ergeben. Und das System selbst ist cool auf dem Papier. Du hast es ja auch nur ganz kurz angerissen. Das ist ja auch, wenn du von einem Ork erschlagen wirst, dann rankt er in seinen eigenen Reihen auf und wird da zu einem internen Hierarchie immer höher und kann dann irgendwann ein richtiger Hauptmann werden. Und wenn er dich öfter hat, ist es wirklich dein Erzfeind, dein Nemesis, der immer stärker und stärker wird, sodass du halt einen Wiedererkennungswert hast in diesen Feinden selbst und dir so ein richtiges Eigenleben haben. Das ist ja auch so der Clou dabei. Ist cool, aber dass man das jetzt so krank patentiert hat, dass das bis 2045 oder so gelockt ist und es auch nie wieder in anderen Spielen verwendet, das ist ja auch noch eine Sache. Ja. Man verwendet, lizenziert es doch dann wenigstens. Andere hätten da bestimmt Spaß mit.
Warum nicht damit Geld machen, indem du es lizenzierst, weil ich glaube, das System wäre für einige Spiele richtig prädestiniert. Das Einzige, was Warner Bros. Hatte, was jetzt noch verwendet werden könnte, wäre Hogwarts Legacy, aber das passt da irgendwie gar nicht rein. Die Wonder Woman haben sie es auch scheinbar auch probieren wollen, aber das Spiel kommt ja nie, also es ist ein verlorenes Feature. Ja, man muss
dazu sagen, wer damit halt tatsächlich hantiert hat und dieses Nemesis-System ja auch eingesetzt hat und Know-how hat, den haben die geschlossen. Monolith Soft ist dicht.
Ja, das hatten wir ja erst für eine oder zwei Episoden.
Ja, eben.
Richtig, genau. Schade, schade, aber so läuft das halt heutzutage. Schade, schade. Da werden sofort so Studios geschlossen, wenn es nicht läuft.
Da merkst du halt, dass einfach diese ganze Branche aufgebläht ist. Ne? Ein Flop, Studio dicht.
Viel zu aufgebläht. Das müssen wir nochmal zu, das habe ich auch jetzt ganz oft bei Twitter gesehen, wo wir nochmal bei Assassin's Creed Shadows zurückgehen, dass die Cuts, die Endcredits ziehen, wenn man sich
zwei das dreieinhalb.
Zwei Stunden.
Zwei Stunden lang. Ich habe zwei Stunden gelesen. Ist egal, lass es zwischen zwei und dreieinhalb Stunden sein. Nur Credits. Und das ist also typisch Ubisoft. So unfassbar aufgebläht. Hunderte von Studios. Keiner weiß, was der andere macht. Boah, und das. Kein Wunder, dass da die Kosten so steigen und so. Das kann einfach nicht funktionieren. Ich bin da, glaube ich, eher ein Freund von jemandem, so wie Hideo Kojima, der sagt, so geht's lang, so machen wir das. Alles, eure Meinung ist zwar nett zu hören, aber im Endeffekt ist mir scheißegal. Ich mach's so, wie ich's so richtig halte. Ne? Und meistens sind ja diese ganzen, ist ja auch bei Hidetaki, wie heißt der von From Software? Miyazaki.
Miyazaki, ja.
Ne? Kojima, Miyamoto, Ayuma,
ja, Mikami, das alles wie sie alle heißen, das sind die, ja eben, ne, das sind halt alles Japaner bei Platinum Games, das ist ja genauso.
Genau.
Ne,
die pfeifen ja auch auf alles andere. Im Westen machen die das nicht, aber deswegen brauchen die im Westen auch 6 Jahre und das Yakuza-Studio macht alle 2 Jahre ein Game oder jedes Jahr ein Game, 2 Games pro Jahr.
Genau.
Elden Ring genauso, ne, solltet ihr mal überlegen, womit mal verdient man mehr Geld? Nur, ich schmeiß das mal kurz mal rein, Leute, ne, also, naja.
Ja, ich hatte jetzt
gesagt, gab es ja mal eine Zeit damals, wo japanische Studios den Westen ja
nachgerannt sind. Auf jeden Fall.
In der siebten Generation, wo man plötzlich dann auch so Spiele, so typische japanische IPs versucht hat zu verwestlichen. Ne? Wie die Bionic Commando Dark Void von Capcom war ja ganz schlimm damals auf Westen Action Third Person getrimmt und so. Aber sie haben ihre Lektion gelernt. Resi 6, genau.
Ja. Es verschieben sich immer wieder so die Läger. Call of Duty war eine Zeit lang das erfolgreichste Franchise aller Zeiten. GTA war auch noch dabei. Ja, jetzt kommt er wieder. Du weißt, was ich meine. Es war auf jeden Fall so unfassbar erfolgreich. In Japan hat man halt Probleme gehabt. Vor allen Dingen aufgrund der siebten Konsolengeneration oder der Architektur oder sowas. Aber jetzt verschiebt sich das immer und was man immer wieder sieht, ist, dass es nicht nur ausreicht, einfach zu gucken, was wollen die Leute, sondern dass es auch mal interessant ist, wenn man einfach mal einen eigenen Weg geht und guckt, okay, vielleicht bist du damit aber dann wahrscheinlich der große Gewinner am Ende, weil du ein ganz besonderes Spiel gemacht hast mit einem tollen Konzept. Die Steam-Charts oder so.
Ja, aber guck mal auf die Vergangenheit. Wir sind doch nicht Videospielfans geworden, weil Entwickler das gemacht haben, was wir wollten. Wir sind Videospielfans geworden, weil wir von Spielideen, von Konzepten, von Visionen dieser Entwickler begeistert wurden. Da hat doch keiner gefragt, hey, was will die Gamerschaft, ne? Also als ein Metal Gear Solid, als ein Ocarina of Time, als Mario 64 oder so erschien, oder noch älter, Super Nintendo Zeiten, da hat keiner geschaut, okay, was will der Spieler tatsächlich? Da wurden Spiele in den Garagen entwickelt von 7 Mann und wurden erfolgreich, weil die Leute einfach das gemacht haben, wo die Bock drauf hatten.
Also ich glaube schon, es gab auch sicherlich Firmen, die geguckt haben, hey, guck mal, Mario verkauft sich, dann machen wir sowas ähnliches. Da hattest du tausende 2D-Sidescroller. Aber du hast schon recht, es gab auf jeden Fall viel mehr so einfach Visionäre, Leute, die was umsetzen wollten, weil sie das interessant fanden. Du hast einfach auch nicht mehr diese Köpfe oder diese Namen, die sowas wie ein Cory Barlow oder sowas ist mal so ein Name, der mal rumfliegt und so, aber wen hast du denn bei Horizon? Helmut Holtz, der ist jetzt schon lange raus.
Der ist raus, ja.
Ja, wer ist denn da der Kopf?
Bei Naughty Dog hast du halt noch Neil Druckmann, aber der polarisiert ja auch sehr.
Ja, das stimmt.
Ja,
aber auch,
Bethesda hast du noch Todd Howard.
Ja, aber ist der in so einer Funktion, wo er so seine Ideen umsetzt? Meinst du?
Ich glaube, das Starfield noch. Okay, vielleicht mittlerweile nicht mehr so krass, ne? Das ist wahrscheinlich gerade Bethesda, kann ich mir vorstellen. Als westliches Studio, da ist schon, aber ich glaube schon, dass es noch so ein bisschen sein Baby ist.
Okay, ja, gut. So ein bisschen die Federführung oder sowas. Also.
Ja. Vielleicht ist er auch nur der Marketing-Onkel, kann natürlich auch sein. Also.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja.
Ja, es fehlt einfach so ein Cliff Bleszinski oder so, der einfach mal sagt, so, ich mache jetzt ein geiles Action-Game.
Ey, der und alles fehlt mir. Was macht der eigentlich? Der
hat ausgesorgt.
Der ist Epic CEO immer noch und macht seine Kohle wahrscheinlich mit Engine und dem Epic Store und so und alles
Fortnite. Andere.
Ist Warte mal, ist der nicht aus Epic raus?
Ich meine, der ist auch raus. Der ist macht gar nichts mehr.
Der ist schon vor Jahren ewig. Ja. Der hat doch sein eigenes Spiel doch mal gemacht, dieses First Person.
Lawbreakers.
Genau, was ja total gefailed ist und so. Und dann scheint er hier und da nochmal irgendwelche Sätze droppen zu dürfen in Interviews, aber der macht keine Spiele mehr und dabei war er der Kopf hinter Gears of War und
Unreal Tournament.
Unreal Tournament, genau. Da merkst du so, das ist einer, der hat irgendwie noch was zu erzählen, zu machen und mittlerweile fehlen mir diese Querdenker sozusagen. Querdenker
ist ja, es ist alles aufgebläht und alles nur noch Teams und Team-Meetings und jedes, wie es halt so ist heutzutage. Ja. Dann hast du halt diese unendlich langen Prozesse, unendlich lange Entwicklungszeiten und halt keine Spiele mehr mit Vision, sondern einfach nur algorithmusgetrieben nach Schema F immer und immer wieder das Gleiche, ne?
Korrekt.
Außer in Japan vielleicht noch, da wo das ist. Vielleicht auch jetzt hast du noch News?
Nee.
Vielleicht ein kleiner Übergang zu Assassin's Creed Shadows?
Oder ja, machen wir. Würde ich auch sagen. Ja. Ich würde gerne jetzt dem Andi das Wort überlassen, denn wir machen jetzt mal die Rubrik aus, was hast du gespielt? Und da kann jetzt eigentlich der Andi mehr erzählen als wir, weil bei mir ist, glaube ich, nicht so viel passiert.
Also ich habe tatsächlich auch fast ausschließlich nur Assassin's Creed gespielt. Vielleicht ein kurzer Side-Note. Ich habe davor endlich Warhammer 40k durchgespielt auf der Xbox 360. Es war okay. Also es war jetzt nicht so geil, wie ich erwartet hatte. Es war so ein bisschen zäh und teilweise monoton, aber es war okay. Ich freue mich jetzt auf den zweiten. Und dann bin ich halt am 20.07., am 20.01., wie versprochen, hier im Podcast nach Mediamarkt gefahren und habe das Spiel für 70 Euro gekauft, weil ich gesagt habe, ich unterstütze die jetzt mal. Und nachdem dann 120 GB installiert waren auf der Playsee, habe ich dann quasi von Freitag bis Montag so ein bisschen gezockt, habe meine 10 Stunden da drin versenkt und find's gut, find's richtig, richtig gut. Es ist wahrscheinlich das durchdachteste, das technisch sauberste Ubisoft-Spiel, was ich seit Jahren gespielt habe. Die Anvil Engine, die da verwendet wurde, die ist wirklich, wirklich geil. Also es macht stellenweise einem Ghost of Tsushima Konkurrenz, wie ich finde. Wenn du da irgendwie mitten in einem Sturm stehst und dann sich alles bewegt und der Regen auf dich herabprasselt mit den Wolken und so, dann hast du einen Wolkenbruch mit Blitzen. Das sieht so geil aus. Also technisch ist es echt gut. Aber es ist halt immer noch ein Ubisoft-Spiel. Also man merkt schon, es ist polished. Es ist super schön anzusehen, aber es ist immer noch ein Assassin's Creed von Ubisoft. Das heißt, du hast immer noch deine World Map, du hast immer noch deine Übersichtspunkte, an die du hochklettern musst, damit die Map offengelegt wird. Es ist alles ein bisschen intuitiver gelöst. Du kannst zum Beispiel, wenn du auf so einem Aussichtspunkt bist, brauchst du nicht die Map öffnen, um dann zu sehen, okay, was hat dieser Aussichtspunkt bei dir freigelegt. Du kannst quasi auf diesem Aussichtspunkt hocken und dann kannst du einen Schulterknopf drücken. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob LB oder LT, aber dann kannst du quasi von diesem Aussichtspunkt in die Landschaft reingucken und siehst die wichtigen Orte.
Ah, das finde ich cool.
Statt in die Kamera zu gehen. Das ist ziemlich cool und es spart Zeit. Es reißt dich nicht raus, ne, dass du wieder in so ein Menü gehst und erstmal irgendwie guckst, was ist da. Das kannst du halt ganz organisch von da oben machen. Das ist ganz geil. Was die Story angeht, ganz ehrlich, ich habe 10 Stunden gespielt. Ich weiß noch fast gar nichts. weil das Spiel in den ersten Minuten beide Charaktere anreißt. Also du hast einmal Yasuke und du hast einmal Naoe, also sprich einmal die Ninja und einmal den schwarzen Samurai beide. Du siehst so ein bisschen, wie die in diese Storyline reingeworfen wurden. Und dann macht das Spiel aber einen komischen Cut. Und du spielst erstmal 15 Stunden nur mit Naoe.
Okay,
und krass. Erst dann spielst du mit Yasuke und dann öffnet sich das Spiel erst. Das heißt, aktuell spiele ich immer noch mit Naoe und das ist immer noch relativ linear. Ich habe zwar so meine Karte, die ich begehen kann und die ich mir auch anschauen kann und auch mal irgendwo anders hingehen kann, aber storytechnisch von den Quests her ist das alles schon sehr linear noch gehalten. Es ist schon fast wie so ein storygetriebenes Singleplayer-Ubisoft-Spiel von damals. Aber ich habe gelesen, es soll sich öffnen. Also ich bin noch nicht so weit, wie gerade gesagt, ich bin so 10 Stunden drin. Ab 15 Stunden soll man dann eben auf Yasuke switchen können. Und wenn man mit ihm spielt, dann hat man noch mehr Freiraum und mehr Möglichkeiten. Wohl habe ich gelesen, ich weiß es nicht. Aber ich mag das Spielen mit Naoe total gerne, weil das ist klassisches Assassin's Creed. Das ist Schleichen, das ist Ninja und Stealth und das macht voll Bock. Das ist richtig geil.
Das ist doch schön.
Wenn du auf einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad spielst, ist die KI der Gegner auch nicht ohne. Also da ist das Schleichen wirklich fordernd. Da machst du den kleinsten Fehler und du wirst entdeckt. Also entweder ist dann dein Feind aufmerksam auf dich und dann wird nach dir gesucht oder so. Es ist wie damals einfach. Ne? Das macht richtig, richtig Bock. Ich bin jetzt so weit, dass ich so ein paar Fähigkeiten mir freigeschaltet habe und ich musste zum Beispiel, oder ich musste nicht, ich habe einen Abstecher zur Burg Edo gemacht und das ist so eine riesige Festungsanlage. Und ganz oben bei diesem Aussichtsturm gab es eine Kiste und die konnte ich aber nicht öffnen, weil ich vorher so 3 Elite-Samurai ermorden musste, die eben da so rumlaufen. Und das war so eine riesige Festungsanlage. Und ich habe fast über eine Stunde gebraucht, um in dieser Festungsanlage diese 3 Samurai zu finden. Und ich bin über eine Stunde da so rumgeschlichen, in Schatten, von Schatten zu Schatten. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Das ist wirklich geil. Und ich bin gespannt, wie der Samurai sich spielt. Aber Naoe gefällt mir bisher richtig, richtig gut. Also wie ihr merkt, ich bin total begeistert. Ich habe wenig zu kritisieren, bis eigentlich gar nichts. Und ich habe Bock, das weiterzuspielen. Also es wird geil.
Das ist jetzt, dass das ja eigentlich von dir, wenn du sagst, dass du Bock hast, das weiterzuspielen, eigentlich schon immer ein sehr gutes Zeichen ist. Weil jetzt so ein großes Open-World-Spiel habe ich jetzt nicht so den Eindruck, dass du jetzt immer sofort sagst, yeah, zieh ich jetzt komplett durch.
Richtig, genau.
Aber wenn das schon von dir kommt, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen.
Jansel. Ich hab gelesen, auch bei How Long to Beat, dass es gar nicht so lang ist, so aufgebläht wie die anderen. Also Main Story 30 Stunden, wo ich denke,
okay. Würde ja passen. Du hast 15 Stunden Naoe, 15 Stunden Sasuke, vielleicht mal hier und da einen Switch drin, fertig.
Ja. Das finde ich ganz cool. Das ist nicht.
Ja, das ist krass. Ja. Ich habe irgendwie mal kurz in einem Livestream reingeguckt und da war das so, das hat mich erstmal gewundert, weil da war eine andere Jahreszeit und man kann ja in dem Spiel ändert sich die Jahreszeit von Frühling, in Sommer, in Herbst, in Winter. Und das ist total krass. Also, aber nicht so, glaube ich, einfach so storytechnisch, sondern wirklich einfach so im ganz normalen Verlauf. Das ist total abgefahren.
Das finde ich cool.
Was ich auch ganz cool finde. Also, ich habe auch wirklich Bock bekommen. Ich habe auch überlegt, so das letzte Assassin's Creed war ja Mirage. Das fand ich okay, so, ne? Aber so unbedeutsam für mich persönlich letztendlich. Davor Valhalla habe ich nur mal angespielt.
Das fand ich nicht so.
Ja, das genauso wie bei mir. Und das ist ja auch schon wieder 5 Jahre her. Und das ist so, gut, das letzte Assassin's Creed, was ich wirklich richtig gerne durchgespielt habe, war Odyssey. Und das ist jetzt fast 8 Jahre her oder sowas. Das heißt, ich merke schon so bei mir so, ich hätte schon ein bisschen Bock, aber es kam jetzt auch in letzter Zeit wieder so viele Open-World-Spiele raus, dass ich jetzt auch wieder so nicht so viel Bock habe auf so ein Riesending, aber
ja, klingt man cool. Muss halt bei mir da sagen, ich bin halt ein absoluter Fan des feudalen Japans. Ich mag dieses Setting total gerne und das spielt da natürlich mit. Außerdem hast du mit Naoe auch einen Charakter, der mal auch tatsächlich glaubwürdig ist. Ne? Also von der Story her sind das Schicksalsschläge, die sie eben antreiben. Das ist eine reine Rachegeschichte bei ihr in den ersten Stunden und das macht halt einfach Bock, weil du genauso wie sie angetrieben wirst, dadurch die Mörder zu finden, um die es da geht und so. Ne? Ich weiß nicht, wie später mit dem Samurai ist, da bin ich noch nicht. Vielleicht ist das wieder anders, weil der soll sich ja sehr schwerfällig spielen, eher so ein Tank werden oder sein, aber da habe ich so ein paar Clips gesehen, die auch total witzig sind, wenn du nämlich mit dem Samurai versuchst zu klettern, du kommst zwar schwerfällig vielleicht irgendwo hoch, auf ein Dach oder so, aber wenn du dann zum Beispiel das Dach über ein Seil überqueren willst, dann reißt das, dann fällt er herunter aus. Das ist richtig. Total geil.
Das finde ich witzig. Cooles kleines Detail. Ja. Sowas macht Ubisoft normalerweise gar nicht mehr.
Nee, Details haben die ja sonst gar nicht.
Ja. Finde ich irgendwie cool. Ja, es ist sehr, sehr polished, ne? Es ist sehr, sehr polished.
Ja, das tut im Ubisoft-Spiel auch mal ganz gut, ne? Haben die wirklich sich noch ein bisschen Zeit gelassen. Schön.
Finde ich gut, dass sie dann ein halbes Jahr das hinten verschoben haben. Wenn es am Ende ein gutes Ergebnis gibt.
Ja, hoffen wir mal, dass es dann alles irgendwie passt. Cool. Kunibert?
Können wir gerne machen. Kunibert.
Kunibert, Kunibert, oh Kunibert.
Ich habe ein Kunibert zugeschickt bekommen vom lieben Bernd und ich muss euch sagen, es ist ein richtig geiles Thema. Ich kann euch schon jetzt sagen, es ist ein richtig cooles Thema. Und zwar, ihr rankt jetzt blind folgendes Thema. Videospiele, die Außenstehende, die nichts mit Videospielen zu tun haben, am schwierigsten zu erklären sind.
Boah.
Okay, ich sag euch jetzt Spiele.
Geiles
und ihr rankt sie. Genau, ihr rankt sie jetzt danach, wie ihr das schwer findet, es zu erklären. Also 1 ist das Schwierigste und 5 ist am einfachsten. So würde ich es jetzt mal sagen, okay?
Ja, okay.
Okay, let's go. Ja, warte mal, jetzt habe ich bekommen. Wir fangen an mit erstes Spiel: Katamari Damacy Reroll.
Es ist weird und abgedreht. Aber das Spielprinzip ist ja eigentlich leicht zu erklären, ne?
Dann versuch mal.
Ja, ich denke auch.
Du hast einen Ball.
Also jeder, der schon mal einen Mistkäfer gesehen hat, wie der so eine Kugel Scheiße vor sich her schiebt, weiß, wie das Spiel funktioniert im Grunde.
Ja. Und nur, dass du halt alles aufsaugst, was auf dem Weg liegt und der Ball immer größer wird und größer und größer. Ich würde sagen, ja, es ist ein weirdes Spielprinzip, aber nicht schwer zu erklären. Dementsprechend 4. Wollen wir noch 4 ein bisschen Platz lassen?
Ja, finde ich gut.
4.
4 Katamari Damacy Reroll. Zweites Spiel. Raz.
Ist ein Rail-Shooter mit leicht psychedelischen visuellen Anleihen.
Ja, da geht es schon los. Was ist ein Rail-Shooter?
Rail-Shooter, genau. Du hast Leute, die keine Ahnung von Videospielen
haben. Ja, okay. Du bist ein Mensch, der fliegt durch den Raum und alles ist so aus. Sieht ganz komisch aus, also, und du schießt so ein bisschen. Ne?
Stell dir vor, du hast ein paar LSD-Pillen eingeworfen und dann hast du gerade so deine Phase und dann siehst du oder fühlst du, wie du da irgendwo rumschwebst und irgendwelche Dinge abschießt.
Keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, es gibt schlimmere. Also im Grunde ist, du fliegst durch den Raum und schießt auf Dinge und das Ganze sieht ganz weird aus. Die Gründe sind natürlich, aber ich glaube, das wäre noch erklärbar einigermaßen. Also ich würde jetzt maximal 2 bis 3, also auf Platz 2 oder 3, also eher noch 3, würde ich sagen. Man kann das noch, glaube ich, gut erklären.
Ja. Es ist ja ein Rail-Shooter, das heißt, man fliegt ja auch automatisch, da ist jetzt kein
großes... Du fliegst automatisch wie Superman durch den Raum,
genau,
und schießt einfach auf Dinge mit deiner hypnotischen Power-Waffe, keine Ahnung, was es auch ist.
Genau.
Ne? Es sieht alles abstrakt aus, so ein bisschen wie bei Tron, aber ja. Drei?
Ja, komm, drei.
Okay, drei.
Okay, Platz drei.
Rails auf die drei.
Die anderen, also das nächste Spiel ist Okami.
Hm. Okami ist schon wieder ein bisschen an schwerer zu erklären. Also, du spielst einen Wolf, der durch eine Welt wandert und Aufträge erfüllen muss, dafür aber einen magischen Pinsel hat, mit dem du auf dem Bildschirm Zauber malst, die dann im Spiel selbst etwas bewirken. Ganz grob.
Hä?
Ja, das ist schon ein bisschen komplexer, auf jeden Fall. Also haben wir was für die 2 oder 1. Was sagst du?
Schwierig, ja. Im Grunde ist das ja wie ein Märchen, ne? Ein japanisches Märchen, wo du,
ja,
wo du ein Fabelwesen steuerst und dann eben durch diese sehr bunte, traumhaft gezeichnete Welt gehst und eine Zauberkraft besitzt, die eben dafür sorgt, dass du die Erde und die Welt wieder zum Blühen bringen kannst, wieder erschaffen kannst. Und das funktioniert mit einem Zauberpinsel, den du dann eben als Spieler selber einsetzen kannst an bestimmten Punkten.
Ja.
Mensch, das schönes
Der Zauberpinsel selbst ist aber quasi in einer Meta-Ebene als dritte Wand, vierte Wand brechend wirklich auf dem Bildschirm, also du nicht selbst, aber ne, das ist ja kein, du als Spieler malst.
Genau, du als Spieler, haben mich ja gesagt.
Ja, genau, das ist ja so ein bisschen komisch. Also ja, können wir auf 2 oder 1, lassen wir uns noch Platz oder gehen wir auf die 1?
Wir lassen noch Platz, das fand ich jetzt gar nicht so schwer zu erklären.
Auf die 2, okay, auf die 2.
Okay. Ich fand's immer so lustig, wie Jansen gerade versucht hat, den Pinsel zu erklären. Das war, okay, Spiel Nummer 4, Doki Doki Literature Club.
So, da bin ich raus, das habe ich nie gespielt. Das ist eine Visual Novel, ne? Oder?
Was ist das? Eine Visual Novel über Highschool-Japano-Teenager. Wenn ich das erklären würde, dann würde ich das Spiel hardcore spoilern. Das ist euch
ist
auch klar.
Ist das Hentai?
Ne? Nein, es ist kein Hentai, aber es hat Dating, Simulations. Ich weiß gar nicht, du hast 3 oder 4 Damen, mit denen du interagierst und die du auch so ein bisschen datest. Und je nachdem, wie du das datest, führt das halt zu sehr krassen Aktionen bei diesen Damen, dass es leicht in Horror abdriftet.
Also ist das japanisches Tinder, ja? Okay.
Ja, soll ich das spoilern jetzt oder was?
Nein, natürlich nicht.
Ja, okay, dann können wir das nur so skurril bleiben.
Ich muss es immer so vorstellen. Also ich stelle mir das gerade so vor, du spielst das Spiel und deine... Ja. Weiß ich, Freundin, wer auch immer, und dein Freund kommen in den Raum und sagen, was spielst du da? Erklär mal, was ist das? Und dann erklärst du. Ja.
Im Grunde ist es ja als Visual Novel spielerisch sehr simpel. Du liest dir einfach nur Texte durch und entscheidest ein bisschen, was du machst mit diesen Charakteren. Und das hat halt Konsequenzen. Und die sind halt teilweise wirklich sehr krass. Sehr, sehr krass. Und hinten raus, das Ende ist halt Ultra-Meta-Ebene und nicht mal mehr ein Spiel quasi. Das kann man nicht mehr, aber wie gesagt, da geht es hart ins Spoiler-Territorium.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nichts mit Videospielen am Hut hätte, dann würde ich ja schon an dem Begriff Visual Novel verzweifeln. So.
Stimmt.
Das heißt, im Grunde ist das ja nichts anderes als ein interaktiver Roman.
Buch, ein interaktives Buch.
Genau, ein interaktives Buch. Ja,
genau.
Das heißt, du verbringst ganz viel Zeit mit Lesen. Es hat Anleihen eines Manga, zumindest der visuelle Stil. Es ist halt aber sehr viel Text. Man verbringt sehr viel mit Lesen. Es ist ein interaktives Buch, dessen Entscheidungen du im Fortverlauf des Spiels aber selber beeinflussen kannst.
Ja,
deshalb ja interaktiv.
Ja, genau. Aber das erklärt ja relativ schnell und simpel, was das für ein Spielprinzip ist. Die Thematik des Spiels, das ist das Absurde. Aber
das ist erstmal egal.
Genau, das brauchst du dir dem Gegenüber nicht erklären. Aber sonst einfach, das ist einfach nur ein interaktiver Film, den du nachspielst. Von daher 5.
Würde ich sogar auch fast sagen. Also.
Dann haben wir nur noch Platz 1 frei. Und dieser ist reserviert für das Spiel Seaman.
Oh ja, das passt.
Passt.
Das passt. Das passt.
Da müsste, Alter, versuch das mal zu erklären, Seaman.
Ich habe das ja damals gespielt. Ich hatte das. Das war quasi eine Art virtuelles Tamagotchi und eine Kreuzung aus einem Fisch mit einem menschlichen Gesicht. Und dieses Tamagotchi ist aber so intelligent, dass du mit dem Mikrofon, den du an den Controller anstecken kannst, mit diesem Individuum kommunizieren kannst. Und der lernt daraus und interagiert auch mit dir und antwortet dir und alles. Aber das braucht sehr, sehr viel Zeit. Es ist quasi ein interaktives Tamagotchi. Ja.
Aber stell dir vor, du müsstest das dann quasi, also die Person sieht das und dann kommt erstmal. Warum sieht das so weird aus? Wer hat denn das gemacht? Ja. Also das ist da total eklig.
Oder? Also es lebt quasi in so einem virtuellen Aquarium in deinem Fernseher.
Das ist wirklich krank. Ja, okay, das habt ihr
wieder mal gemacht. Gab es nicht PAL-mäßig, ne? Ist nur US-reiner oder Japan.
Japan und US und gab auch einen Port für PS2 irgendwann mal, aber der ist auch nur in Japan geblieben.
Hm. Crazy.
Das ist so ähnlich. Auf dem N64 gab es ja Hey You Pikachu, wenn ihr das noch kennt. Das war ja genau das Gleiche, wo du mit Pikachu interagieren konntest, auch mit Mikrofon, an Controller stecken und so weiter. Total weird, aber kam auch nie raus bei
uns. Wenn du das jetzt jemandem erklärst, der keine Ahnung von Videospielen hat, der denkt, was ist ein N64, was ist ein Pikachu?
Ja, ja.
Das bringt uns hier nicht weiter.
Ja, aber ich bin mit der Platzierung soweit zufrieden.
Ich bin auch sehr zufrieden mit
Ich glaube, das habt ihr gut gemacht.
Sehr skurriler Kunibet, sehr absurd, finde ich gut.
Genau. Bernd, danke für die Einsendung. Und wir haben sogar jetzt noch, ich hab noch einen Kunibert und der Andi hat noch einen Kunibert. Also wir sind jetzt erstmal gut bedient.
Habt ihr die schon gelesen? Könnt ihr mir nicht mal eins zuschicken, dass ich mal der Moderator beim Kunibert
bin? Ja, mir hat jemand ich habe zwei, wie gesagt, bekommen. Also wie gesagt, Janisl braucht auch mal wieder Stoff. Schickt man
ganz gerne. Das ist ein Aufruf an alle Patronen gerade. Also haut rein.
Ah, apropos Patronen, Janisl, was hat denn das damit zu tun?
Patrone, wir sind auf Patreon, falls ihr uns da unterstützen wollt. Nicht nur, dass ihr die Folgen dort alle schon ein wenig früher bekommt, nein, ihr bekommt auch wunderbare Bonusfolgen. Nicht nur spieletechnisch, wo wir über gewisse Spiele reden, sondern auch mal was ganz anderes. Wenn Andi mal wieder Bock auf ein Hörspiel hat, haut da einfach mal ein videospiel-thematisches Hörspiel raus. Wir hauen Let's Plays raus und alles, was ihr von uns erwartet.
Und ich kann ja das aktuelle Hörspiel anteasern. Ich glaube, das ist ganz witzig. Da verschlägt es nämlich Link und Navi in die Welt von Final Fantasy und die kommen erstmal gar nicht drauf klar, weil die auf einmal Zufallskämpfe bestanden
müssen. Das ist ganz, ganz witzig. Das ist eine coole Idee auf jeden Fall.
Hört mal rein.
Und ich möchte noch nichts exposen, aber zumindest kann ich schon mal, ich mache mal einen Teaser.
Teaser mal.
Controller Poesie live.
Das ist ja schon mehr als ein Teaser jetzt.
Also wieder. Ja, eigentlich hast du recht, das war dumm.
Voll geleakt hier.
Das wäre genau, wenn Nintendo sagen würde, ich tease jetzt mal, was da ganz nur Switch 2 ist.
Das war jetzt zwei. Ach, ja. Jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Ja, genau, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Aber das wann und wie und wo.
Nein, wir
und
schneiden das raus.
Ja, das nein. Aber wann, wenn die Leute sagen, Alter, das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Wir werden euch noch mal auf dem Laufenden halten und dann werden wir euch mitteilen, wie, wann und wo, weil es nur einen Termin gibt. Das muss man schon mal sagen.
Das wird der heißeste Shit in diesem Jahr. Das wird das Event. Das wird das Event, Leute.
Genau. Ich sag's schon, ey, der Termin, den wir rausgesucht haben, ist das Release-Date von GTA 6 und keiner kommt.
Das wäre so lustig. So, naja, wir können ja GTA 6 dann auf der Bühne spielen. Gut, an der Stelle, weiß ich gar nicht, haben wir noch irgendwie was zu bequatschen oder weiß ich nicht?
Haben wir noch Fragen?
Nee, Fragen habe ich jetzt
nicht. Also wollen wir noch beide erklären, was wir gespielt haben?
Das können wir machen. Okay. Ich fange an. Ich habe natürlich Kingdom Come weitergespielt, ich bin aber noch weit lang nicht beim Ende. Ich habe Split Fiction. Ah, das kann ich mal kurz erzählen. Also Batman Arkham Knight spiele ich gerade. Das mache ich aber für ein Video, deswegen will ich nicht zu viel erzählen. Muss aber sagen.
Das Scheitern von?
Nein, Scheitern. Also Batman Arkham Knight ist ja nicht gescheitert.
Nee. Auf PC ist es gescheitert.
Dramatisch. Ja, schon, aber das Spiel ist einfach nur so. Also das habe ich habe es einfach gespielt und dachte mir, darüber will ich nochmal reden, weil ich habe das vor 10 Jahren, das ist 10 Jahre her, und vor 10 Jahren habe ich das Spiel als sehr enttäuschend wahrgenommen und jetzt spiele ich das nochmal.
Ich Alter, auch nochmal.
geil.
Ich fand das damals mega geil. Ich fand das schon richtig geil. Ich fand die Story geil. Ich fand das Spiel geil. Und es gibt eine, also es gibt ja einen Charakter, der wiederkommt sozusagen. Wie sie den integriert haben, finde ich bis heute, ist einfach nur mega. Und eins meiner Lieblingslevel aller Zeiten befindet sich in dem Spiel. Ich sag nur die Spielshow. Mega. Bist du vielleicht
reden wir nochmal drüber. Naja, jedenfalls, ich kann erzählen über Split Fiction.
Ja.
Und ich muss aber an der Stelle jetzt zwei, drei Kleinigkeiten sagen. Also das Spiel selbst ist wie It Takes Two. Wahnwitzig, viele Ideen, viel Abwechslung und so. Das ist einfach toll. Aber ich muss Kleinigkeiten sagen. Erstens, It Takes Two, ich habe jetzt ehrlich gesagt nur so 2 Stunden gespielt. It Takes Two hat ein bisschen mehr Charme. Split Fiction ist so, weil das dieses Sci-Fi-Setting hat, da komme ich nicht so richtig rein. Dieses andere Setting, dieses Fantasy-Setting, das finde ich irgendwie sehr, sehr sympathisch, aber das Sci-Fi-Setting, das ist immer bei mir noch nicht so richtig. Aber das ist eine Sache, die sich ändern kann. Ich habe aber 2 Probleme. Erstens, ich spiele das ja, wie gesagt, mit meiner Frau. Und meine Frau, und Split Fiction ist ein klein wenig anspruchsvoller als It Takes Two. Das heißt, ich habe hier, also das Spiel ist ja verzeihend, du kommst irgendwann mal weiter, aber das Problem ist, ich habe ein Level gemacht, sie musste fliegen und ich musste schießen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also wir sind wirklich oft gestorben. Es hat immer wieder, und du musst halt schnell irgendwie kennt ja so Fliege-Levels in Videospielen. Dann haben wir gesagt, okay, wir wechseln. Und dann musste sie schießen und ich musste fliegen. Das hat auch nicht funktioniert. Also es war ein reinster Krampf. Und jetzt ist es so eine problematische Situation, weil ich kann das Spiel nicht richtig spielen, weil es keinen richtigen Flow hat. Und für sie ist das frustrierend, weil sie einfach nicht so das Spiel verstanden oder nicht beherrscht. Und jetzt kann ich mit dem Short. Ja, könnte man machen. Ich habe aber eine zweite Sache festgestellt.
Das klingt aber genau so, wie ein Kumpel von mir erzählt hat. Der hat nämlich genau das gleiche Problem. Der spielt das mit seiner Freundin und die ist auch eher Casual Gamer und die frustriert das auch gerade stark, weil man eben da ein bisschen mehr Skill für braucht.
Richtig. Also It Takes Two war da vielleicht irgendwie verständlicher. Ich kann es auch nicht richtig erklären. Ne? Ich will jetzt auch nicht shooten. Was mich aber eher zum nächsten Punkt gebracht hat, ich habe einfach wieder festgestellt, ich hasse Koop-Spiele. Ich mag es einfach nicht.
Was?
Ich hasse Koop. Ich mag Koop einfach nicht. Ich mag es einfach nicht. Es macht einfach keinen Spaß. Und deswegen glaube ich, bei It Takes Two war so der eine, oder auch so A Way Out und sowas, fand ich irgendwie cool. Ne, deswegen habe ich es gefeiert. Aber Split Fiction, es ist gewohnt. Ich will jetzt auch nicht das Spiel bashen, aber bis jetzt liegt es vielleicht aber auch daran, weil einfach nicht so die richtige Spielflow entsteht, dass ich aktuell noch nicht so richtig begeistert bin von dem Spiel.
Aber hast du nicht gesagt, du hast erst 2 Stunden gespielt?
Ja, aber 2 Stunden haben lange.
Das soll ja immer besser werden. Das soll immer von Stunde zu Stunde immer besser werden, habe ich gelesen. Ja,
dann hoffe ich mal. Du musst dir immer vorstellen, wenn Leute 15 Stunden brauchen, brauche ich aber dafür wahrscheinlich 60, weil einfach das sich so ewig zieht. Das ist so, dann hast du, wenn du, ihr kennt das, du hast keinen Spielflow, du wartest.
Ja, ich kenne das.
Ne, das ist halt ein anderes Gefühl, als wenn du einfach so durchrusht und alles mitnimmst. Ne? Ja. Janse, was hast du denn? Womit hast du dir jetzt deine Zeit vertrieben?
Ich habe die letzten Tage, ich habe übrigens auch ein bisschen Kingdom Come gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt, bin ich irgendwie bei 25 Stunden oder so. Und ich hatte auch Armored Core gespielt, kurz hatte ich auch erzählt.
Das hast du erzählt,
ja. Ja, jetzt spiele ich gerade WoW.
Wieder ins Loch gefallen.
Was heißt jetzt? Eigentlich wollte ich ein Video machen, das hatte ich ja schon mal gesagt, weil WoW hatte ja im Februar Geburtstag. 20 Jahre WoW in Deutschland. Und da dachte ich mir, hey, da machst du ein Video draus. Und gehst dann nochmal rein ins Dings, guckst dir alles an und lässt dich davon so ein bisschen durch die Welt führen und gucken, was hat sich verändert. Habe ich auch gemacht, habe ich aufgenommen, das Ganze. Leider hat der Ton nicht funktioniert und dadurch habe ich das alles zerstört. Ich habe jetzt zwar Bildmaterial, aber kann dann viel Ton nicht verbrauchen. Und ja, ein Kollege von mir spielt das immer noch sehr aktiv und das auch schon nicht durchgängig, aber auch seit 20 Jahren. Und der hat immer gesagt, ey, musst mal zocken, das ist überhaupt nicht mehr so und geht auch ganz kurz. Und dann haben wir halt Zeit gehabt und habe ich halt mit ihm ein bisschen WoW gespielt. Und ja, man kriegt ja die Charakter, also mittlerweile ist es ja wieder, als ich aufgehört hatte, war Max Level 70. Dann ging es ja irgendwann bis auf 120 hoch und jetzt haben sie ja wieder ein bisschen gedowngraded. Jetzt ist wieder 80 das Max-Level und dann bin ich jetzt wieder auf 80. Das ging relativ fix, so an 3 Abenden oder so, 4 Abenden kann man das hochspielen.
Das ist aber also überhaupt
nicht, überhaupt nicht Dings. Ich habe auch nicht die Story gespielt, sondern wirklich nur Dungeon-Pushen gemacht. Wir sind einfach nur immer in die Dungeons rein und durchgehühnert. Bisschen Story vielleicht nebenbei und ja, das war ganz witzig. Völlig überfordernd, weil es so viele Skills und Sachen gibt und Sachen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, Mechaniken und all sowas, ne? Keine Ahnung, da bin ich überhaupt nicht drin. Es ist völlig anders und groß und auch sehr einfach und casual. Du kommst halt zu schnell überall rein, ob nun Dungeons, die Leute reden nicht mal mehr in Instanzgruppen, ne? Du wählst nur raus, was willst du machen? Damage-Dealer, DPS-Tank, dann kommst du rein, keiner redet, die Dungeons gehen 10, 15 Minuten teilweise, 3, 4 Bosse, alle Leute rennen nur noch durch, wie die Bekloppten, und jeder hat seinen eigenen Loot. Das war's, ne?
Das habe ich aber auch schon oft gehört und ich muss sagen, das ist für mich die traurigste Erkenntnis aus der ganzen Sache, weil das ist irgendwie das Tollste, wenn du dann beim Online-Spielen dich vernetzen kannst und zusammenkommst. Darum ja. haben wir uns ja alle so drauf gefreut. Und jetzt ist es irgendwie so, jeder macht so sein eigenes, jeder spielt online, aber alle alleine. Das ist so dumm.
Das, genau. Das ist schon, wenn man sogar keine kennst, wüsste ich jetzt nicht, wie man mit anderen Leuten in Kontakt treten soll. So früher war das ja, man hat ja wirklich Gilden kennengelernt.
Gruppenchat und so. Oder,
ne? Ja, genau. Selbst Verzauberung, die musstest du früher, da musstest du ja einen Verzauberer organisieren. Mhm. Hey, kannst du mir das und das verzaubern? Kaufst du einfach so als Raufklick-Item auf im Aha für deine Items und so. Alles anders, alles casualisiert. Aber eine Sache, die halt Blizzard oder auch WoW so unfassbar geil macht, ich finde, in kaum einem anderen Spiel macht es einfach so unfassbar viel Spaß, die Tasten zu drücken, die Spells zu benutzen. Ob es die Sounds sind, der Impact, die fetten Zahlen, die da aufkreuzen. Und wenn du dann irgendwie so eine Combo ballerst, ne, so dam, 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 bam, mit 3, 4 Zaubern und so, es macht einfach Bock. Ne, und wenn er irgendwas prockt, so, Alter, jetzt ein Instant-Seelenfeuer quasi. Das
ja,
macht einfach Bock. Ne, das macht einfach Bock. Und das ist halt dieses unfassbar Befriedigende. Und ja, es wird jetzt auch nichts Langfristiges sein, keine Sorge. Ne, nur mal kurz reinspielen, weil ich gerade das hier so mache. Und
ich werde nicht dran erinnern.
Ja, nee, keine Sorge. Ich habe auch nur für einen Monat gekauft. Das gebe ich mir nicht mehr.
Boah, ich schwör's dir, dieser Moment ist jetzt, irgendwann mal ist der nicht gut gealtert. So, weißt du, so kannst du es einfach so rausgraben. Ja, ja, keine Sorge.
Keine Sorge. Ja, WoW. Schade, ich hätte gerne das Video gemacht, um das alles zu kommentieren, aber vielleicht kann ich das irgendwie noch retten mit einem Voice-Over. Also ich habe auch danach noch sicherlich 4, 5 Stunden an Footage aufgenommen, wie ich das zocke. Und so die erste Instanz, das erste Mal PvP, mein Level up auf 80 und so. Vielleicht kann ich was draus retten, aber ich glaube leider nicht.
Ja, cool wär's schon. Also das ist so, das ist was ganz Ehrliches und Sympathisches, ne? Ich glaube, das wäre auch irgendwie mal, ist eigentlich grundsätzlich, glaube ich, cool. Statt jetzt irgendwie einfach nur auf irgendwelche YouTube-Videos zu reacten, reactet man auf alte Spiele von damals.
Ja.
Die man einfach nochmal neu anmacht. So einfach mal so 10 Minuten, so die Musik.
Ist halt auch eine andere Zeit, Musik. Ne?
Ja.
Mein Lieblingsmove im PvP zum Beispiel kann man nicht mehr machen.
Was war das?
Also, wenn ich jemanden besiegt habe, bin ich hingegangen, habe den anvisiert, habe /Spit gemacht.
Ach ja.
Ich spucke auch. Man kann Leute nicht mehr anspucken.
Ach, das ist traurig.
Zu offensive wahrscheinlich in der heutigen Zeit.
Dieses scheiß Walkspiel.
Ja.
Gut. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns auch an der Stelle bei unseren Patronen, die uns tatkräftig unterstützen, die auf unserer Patronenseite sind und einen kleinen Obolus dalassen. Es gibt aber auch ganz besondere Kunibert-Patronen, die wir an der Stelle hier namentlich erwähnen wollen. André Gladrow, Christopher Ufer, Danny Boone, Shalita, Stefan Walker, Emter BLN, Bömmel, Captain Tainment, Daniel Eck, Danilo, Freddy Smalls, Froni95, Gelrit, Goldstyle, King the Crash, Kratzerack, Manuel Speck, Marco Di Falco, Maggie2Go, Acid Burn, Max Rage, Mr. T, Ninja Nina, Pasky90, Roboto Ultimo, Schmaddel, Squall, Stefan, Swan, Synthscore, Wundenmann und Wundenmann XXS. Vielen Dank an euch und
ja, vielen Dank, fantastische Menschen.
Fantastische Menschen. Wie gesagt, es kommen noch neue Infos auf euch zu. Wir werden auch nochmal, oder ihr habt die Möglichkeit, auch eine kleine Bonus-Special-Folge mit Andy und mir anzuhören auf Patreon zur Direct, die stattgefunden hat. Da gehen wir nochmal ein bisschen drauf ein und ansonsten sagen wir ciao, bis zum nächsten Mal.